Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin.
Der Staat macht keine Fehler. Ein geradezu jetzt schon legendäres Zitat von Yannick.
Ja, von unserem großen Philosophen. Es ist irgendwie wöchentlich. Letztes Mal war es nicht die Lage der Wirtschaft ist schlecht, nur die Zahlen. Jetzt ist der Staat macht keine Fehler, weil er definiert ja selbst, was richtig ist. Ist ja also jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß war das ja die Aussage. Ich würde eher zurück sagen, mach endlich mal deinen Job and solve your fucking problems.
Da kommen wir schon drauf zu sprechen. Die Aussage von Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Nachts im Bundestag bei Tageslicht, weil wir es diese Woche nicht anders geschafft haben. Und ich begrüße natürlich mir gegenüber den brillantesten Haushälter im Deutschen Bundestag, Yannick Buri, und ich darf auch dabei sein, freue mich.
Es ist bei Haushältern nicht selbstverständlich.
Ja, das muss man. Also, schön, dass es klappt. Yannick, wir haben eine Doppelsitzungswoche vor uns. Das heißt, die erste ist jetzt fast vorbei. Wir treffen uns nächste Woche wieder. Und wie war deine Woche? Frage ich einfach mal so.
Die war ereignisreich, aber ereignisreich genug zu tun, aber es war jetzt nicht so eine gehetzte Woche bei mir, wie es sonst oft der Fall ist. Also ein bisschen, also der Terminkalender war schon ordentlich voll, es ist nicht, dass mir langweilig geworden wäre, aber oft ist es ja so, dass man irgendwie dann auch Termine parallel hat und dann wirklich hier von einem Termin, von einer Sitzung in die nächste hetzt. Das hatte ich diese Woche nicht und es war mal ganz angenehm.
Gut,
obwohl trotzdem viel los war und auch thematisch viel los war.
Aufs Thematische kommen wir gleich. Ich möchte an der Stelle nochmal gratulieren, denn ich kann berichten, ich bin gestern zu einer Wahl aufgebrochen. Wir hatten 4 Wahlen und dann fülle ich den Wahlschein aus und sehe Wahl eines Mitglieds des Vertrauensgremiums und schaue darunter und sehe Yannick Buri, CDU/CSU. Und gut, ich wusste vorher, was da zu entscheiden ist, aber wenn man dann die Stimme abgibt und dann auch hört, dass es erfolgreich gelaufen ist, Yannick, du bist ins Vertrauensgremium gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Erklär doch mal den Zuhörern, was ist eigentlich das Vertrauensgremium?
Also erstmal vielen Dank für die Glückwünsche und für deine Stimme. Ich vermute jetzt mal, es war eine geheime Wahl. Wenn du mich nicht gewählt hattest, ist auch nicht schlimm.
Selbstverständlich,
meine Stimme. Aber also dafür vielen, vielen Dank. Das Vertrauensgremium ist ein besonderes Gremium des Bundestages tatsächlich, weil das Vertrauensgremium zuständig ist dafür, die Haushaltspläne der Geheimdienste des Bundes aufzustellen und den Haushaltsvollzug der Geheimdienste zu kontrollieren. Das heißt, das Vertrauensgremium ist das Gremium des Bundestags, das darüber entscheidet, wie viel Geld kriegen der Bundesnachrichtendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Militärische Abschirmdienst zur Verfügung gestellt aus dem Bundeshaushalt. Auch darüber entscheidet, welche technische Ausstattung zum Beispiel die Nachrichtendienste bekommen, welche personelle Ausstattung die Nachrichtendienste bekommen und dann eben auch kontrolliert, dass die mit dem Geld am Ende auch ordentlich umgehen. Das gibt es deswegen, dieses Gremium, weil natürlich auch für die Nachrichtendienste, die finanzieren sich ja auch aus Steuergeld. Das heißt, auch da muss das Budgetrecht des Parlaments gelten, dass eben kein Geld ausgegeben werden darf, ohne dass das Parlament darüber beschlossen hat. Weil aber bei den Geheimdiensten es jetzt halt nicht so sinnvoll ist, zum Beispiel die technische Ausstattung in der öffentlichen Plenarsitzung des Bundestags zu diskutieren, hat der Bundestag dazu das sogenannte Vertrauensgremium geschaffen. Es besteht aus auch nur 12 Abgeordneten, in der Regel aus dem Haushaltsausschuss, die dann eben sozusagen in Vertretung für den gesamten Bundestag die Haushaltspläne der Nachrichtendienste aufstellen, beschließen und kontrollieren. Das Vertrauensgremium hat sehr, sehr weitreichende Befugnisse. Also wir dürfen zum Beispiel alle Dienststellen der Geheimdienste auch unangemeldet betreten. Es haben sämtliche Akteneinsicht, dürfen alle Geheimdienstmitarbeiter auch im Zweifel befragen zu haushaltsrelevanten, also natürlich nicht zu allem, sondern zu den haushaltsrelevanten Themen, sind darüber aber zur strikten Geheimhaltung auch verpflichtet. Und weil das eben so eine sensible Tätigkeit ist, weil man da eben einfach auch dann weiß, eben welche technische Ausstattung zum Beispiel unsere Geheimdienste haben, ist es eben auch nicht was, was einfach so wie ein Ausschuss benannt wird, sondern wo im Bundestag gewählt wird in einer geheimen Wahl mit Stimmzetteln, wo auch man die Kanzlermehrheit haben muss, um gewählt zu sein. Das heißt, du musst 50% der Stimmen aller Mitglieder des Bundestages haben. Und das war was, was jetzt neben dieser Aufgabe, auf die ich mich freue, die jetzt für mich noch dazu kommt, worüber ich mich auch gefreut habe, war, dass das auch einfach ein großer fraktionsübergreifender Rückhalt war und von den Abgeordneten, die gestern da waren und abgestimmt haben, tatsächlich 80% für mich gestimmt haben. Ja. Und das ist einfach ein Ergebnis, was mich freut.
Ja, top Ergebnis. Und ich finde es wichtig, dass du es sagst, um das einfach nochmal zu erklären, vielleicht die Unterschiedlichkeit. Als Beispiel Parlamentarischer Untersuchungsausschuss Afghanistan, auch kein normaler Ausschuss, auch mit Sonderrechten. Ich wurde benannt von meiner Fraktion für diesen Ausschuss, habe dadurch die Möglichkeit, gesonderte Unterlagen, die auch unter Geheim zum Beispiel, also in der Geheimschutzstelle einzusehen. Du wirst aber von den Mitgliedern des Bundestages ins Vertrauensgremium gewählt. Und also es sind quasi beides, in beiden hat man gewisse Sonderrechte, wobei das bei dir, ich sag's jetzt wirklich so, auf einem ganz anderen Level nochmal ist und du wirst, ja, und du hast
jetzt
die,
so nicht sagen,
und, aber, ja. Und du hast die, und es ist eine, deswegen Vertrauensgremium, Wahl der Mitglieder des Bundestages. Einfach, um es mal einzuordnen in der Gesamtheit, um nochmal Unterschiedlichkeiten darzustellen. Für die Zuhörer, dass man sich das vorstellen kann.
Genau. Wenn man sich dann fragt, was ist die praktische Auswirkung davon? Die praktische Auswirkung ist, dass die Bundestagsverwaltung gekommen ist und mir jetzt ein Tresor ins Büro gebaut hat. Um dann eben da Dinge einzuschließen. Mein Problem ist, ich weiß noch nicht, wie der aufgeht, aber das kriegen wir auch noch raus.
Ich kann sagen, ich habe auch einen hier. Genau Gründen kannst du nachher schon mal üben.
Sehr gut, sehr gut. Nein, aber das sind dann halt so eben die praktischen Dinge, die dazukommen. Ja. Aber ja, nee, das ist eben jetzt eine zusätzliche Aufgabe. Ja. Das hängt ein bisschen, wenn man sich jetzt fragt, warum bin jetzt ich da von der Fraktion vorgeschlagen worden und vom Plenum gewählt worden? Das hängt damit zusammen, dass ich zum Anfang des Jahres ja im Haushaltsausschuss die Zuständigkeit für das Innenministerium übernommen habe. Und das Innenministerium natürlich für alle Belange der inneren Sicherheit zuständig ist. Und zum Geschäftsbereich des Innenministeriums eben das Bundesamt für Verfassungsschutz auch dazugehört. Und deswegen bin ich jetzt als Haushälter des Innenministeriums eben dann auch, um da dann insbesondere, also natürlich alle Nachrichtendienste, aber insbesondere eben auch meine Arbeit als Haushälter für den Verfassungsschutz machen zu können, dafür eben jetzt auch ins Vertrauensgremium gewählt worden. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Ja, das ist, ich halte das halt für sehr interessant, weil man bei der Sache, jetzt auch wenn es um den Bereich zum Beispiel Haushalt geht, das hört sich auch immer recht, das, weißt du, auch für von außen sehr, sehr zahlenintensiv, vielleicht auch nicht immer ganz spannend, vielleicht manchmal etwas tröge, aber was damit eigentlich auch in der Konsequenz alles verbunden ist und auch jetzt in dem Fall, dass es natürlich Leute geben muss, die darüber Bescheid wissen müssen, was zum Beispiel bei unseren Geheimdiensten passiert, dass die auch entsprechend ausgestattet werden. Und
ja, und die halt auch entscheiden müssen, wie viel Geld hat denn zum Beispiel ein BND zur Verfügung, weil das ja am Ende vom Tag ist es Steuergeld.
Exakt. Und dass das dann aber in der Konsequenz, dass du natürlich gesonderte Informationen hast, finde das einfach, finde es auch wichtig für die Zuhörer nochmal aufzuzeigen, was alles dahinter steckt eigentlich. Ja? Und das finde ich gerade in dem Fall. Also deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch. Spannende Aufgabe.
Genau. Und dann, also es ist einmal im finanziellen Bereich wichtig, es ist natürlich insgesamt wichtig, dass die Kontrolle der Nachrichtendienste stattfindet. Und man kann im Prinzip sagen, die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste, die hat zwei Arme. Der eine Arm ist das parlamentarische Kontrollgremium. Ja. Das wird auch im Plenum gewählt. Das hat die Aufgabe, die inhaltliche Arbeit der Geheimdienste zu kontrollieren, zu überwachen.
Ist bei uns zum Beispiel, weil er recht, ist auch medial recht bekannt, der Roderich Kiesewetter ist da Mitglied.
Genau, da also das
von ist unserer Fraktion.
Genau, aus unserer Fraktion und das ist das parlamentarische Kontrollgremium. Die sind zuständig für die Kontrolle der inhaltlichen Arbeit. Was machen die Dienste eigentlich? Und im Vertrauensgremium sind wir eben zuständig für die Kontrolle, was haben die an technischer Ausstattung, was geben die an Geld aus und wie geben sie das Geld aus und was machen sie mit den zur Verfügung gestellten Steuermitteln. Also ist ein anderer Fokus, den wir haben, aber das sind sozusagen eben die beiden die beiden Arme der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste.
Ja. Okay. Also deswegen dann hat man das auch mal dargestellt, wie das funktioniert. Und gute Sache. Ja, ich will auf was zu sprechen kommen. Hier harter Cut, aber ist mir wichtig.
Und apropos Geld ausgeben.
Apropos Geld ausgeben. Und zwar war ja schon, war ja auch im Koalitionsvertrag vorhanden. Es geht um das Thema Rente und es geht um das Thema, so wie es jetzt genannt wird, Generationenkapital. War also auch bekannt unter dem Thema oder unter dem Begriff Aktienrente. So. Jetzt, wenn man sich das ansieht, ich sage von mir aus, ich finde ja das Thema Aktienrente an sich eine gute Angelegenheit, ja, dass man da eine weitere Säule aufbaut, finde es ganz spannend. Mein Gedanke war zum Beispiel, ein schwedisches Modell wäre, also sich an dem schwedischen Modell zu orientieren, wäre besser als so, wie wir das jetzt zum Beispiel gemacht haben, eine schuldenfinanzierte Aktienrente. Jetzt einfach mal von meiner Seite an dich die Frage, wie siehst du jetzt diesen Bereich Generationenkapital? Und dann können wir da vielleicht etwas weiter in die Tiefe vorstoßen.
Also das ist ja keine Aktienrente, was jetzt beschlossen wird, sondern Aktienrente ist ja, du hast es gesagt, nach dem Vorbild Schwedens, was die Grundidee ist, hat halt eigentlich zwei Kernbestandteile, die jetzt bei dem, was die Ampel machen will, beides nicht erfüllt ist. Das eine ist aus Beiträgen finanziert und nicht aus Schulden, was nicht erfüllt ist, weil das, was die Ampel macht, schuldenfinanziert ist. Und das zweite ist, und das ist eigentlich fast noch wichtiger, dass das schwedische Modell auf individuelle Konten abstellt. Also, Entschuldigung.
Janik und
ich bin ein bisschen erkältet.
Ja. Wir haben es, glaube ich, beide. Janik und ich trinken gerade Tee und sind beide ein kleines bisschen angeschlagen. Ja. So. Aber die Zeit nehmen wir uns.
So, Entschuldigung. So, und das war also einmal nicht Schulen finanzieren und das zweite ist individuelle Beitragskonten. Das heißt, es hat halt von dem Aktienportfolio, was da ist, hast halt du als einzelner Versicherter dein eigenes Konto, wo deine eigene Rendite dann quasi drauf gespart wird. Und dieses Konto gehört dir.
Und damit kannst du, soweit ich das richtig gesehen habe, am schwedischen Modell, es gibt einen Staatsfonds, du kannst es aber auch in andere Fonds investieren.
Genau, es gibt den Staatsfonds, du kannst es in andere,
mach auch, dir ein Wasser.
Kann man einen Schluck Wasser nebenher trinken. Du kannst es aber auch in andere, in private Fonds investieren, aber die Grundidee ist halt eigentlich mal egal, wie du es aufsetzt. Du machst halt, du hast halt ein individuelles Konto. Es ist sozusagen dann damit die Kapitaldeckung und die Rendite ist dem einzelnen Versicherten zugeordnet. Und so macht das auch total Sinn, weil zum einen ist klar, dieses Konto gehört dir und da darf jetzt der Staat nicht aus, weil er irgendwas anderes finanzieren will und ihm das Geld mal knapp wird, im Zweifel drauf zugreifen und das Geld irgendwie zweckentfremden. Das ist das eine. Und es ist halt auch transparent zugeordnet und du kannst selber halt auch einsehen, was ist jetzt dein Rentenanspruch. Und genau das macht jetzt das sogenannte Generationenkapital der Ampel eben nicht, weil es eben diese individuellen Beitragskonten nicht gibt, wo jedem Versicherten eben sein Anteil zugeordnet wird, sondern was das Konzept der Ampel ist im Prinzip, wir machen einen Topf auf mit, was sind es, 10?
12 Milliarden.
12 Milliarden
Euro,
mit 12
die Milliarden. Aus dem Kennfonds genommen werden.
Mit
also aus dem Topf der kerntechnischen, das ist der Fonds für die kerntechnische Entsorgung. Daraus werden jetzt diese 12 Milliarden Euro genommen und das widerspricht dann nicht der Schuldenbremse.
Ja, aber auch deswegen nicht, weil es kreditfinanziert gegen die Schuldenbremse, also es verstößt schon gegen die Schuldenbremse, aber es wird nicht auf das für die Schuldenbremse relevante Defizit angerechnet, weil es haushaltsrechtlich eine finanzielle Transaktion ist. So, also da ist der Grundgedanke, dass man sagt, es wird halt auf das Defizit, muss nicht angerechnet werden, wenn ich eine Ausgabe habe, der gleiche Mehrwert oder der gleiche Gegenwert dann gegenübersteht. Aber das Grundkonstrukt des Generationenkapitals der Ampel ist zu sagen, ich mache quasi 12 Milliarden Schuldentopf, die lege ich am Kapitalmarkt an und die Rendite, die daraus zustande kommt, die schieße ich dann einfach allgemein als Globalzuschuss in den Topf der Rentenversicherung zu. Und da muss man halt mal ehrlicherweise sagen, das ist am Ende vom Tag nichts anderes als ein zusätzlicher schuldenfinanzierter Bundeszuschuss, der da aufgesetzt wird. Das hat mit der Ursprungsidee Aktienrente halt eigentlich gar nichts mehr zu tun.
Mhm. Und ich finde das interessant, weil das war ja eigentlich so ein FDP-Thema, dass die sich das immer so auch wie die ein bisschen mit der Monstranz so vor sich hergetragen haben. Und so wie es jetzt aufgebaut ist, ist es eigentlich ein klassisch sozialdemokratischer Bereich. Also,
ja, du meinst irgendwie Sozialversicherung mit Schulden zu stützen?
Ja.
Ja, kann man glaube ich so sagen.
Ja.
Ja, also es ist halt schade, weil zum einen jetzt diese Chance, aber vor allem auch die Notwendigkeit, dass man beim Rentensystem, bei der gesetzlichen Rente was tut, halt zum einen komplett verpasst wird, weil halt diese Aktienrente einfach ein Schauprodukt ist, keine Aktienrente ist, weil sie ist aus Schulden finanziert und nicht aus Beiträgen. Sie hat keine individuellen Beitragskonten, sondern ist halt dieser allgemeine Topf, also im Prinzip ein anders geframter Bundeszuschuss in die Rentenversicherung. Ja. Was aber das viel Schlimmere an diesem Rentenpaket 2 ist, neben diesen 12 Milliarden Aktienrente, wo man sagen müsste, es ist auch schon vom Volumen her, 12 Milliarden natürlich viel Geld, aber es ist es vom Volumen her für die Gesamtsumme
ja.
Des Bundeszuschusses in der Rentenversicherung ist es wiederum so wenig. Das ist der größte Einzelposten, den wir im Bundeshaushalt ja haben.
120 Milliarden Euro
genau,
circa jedes
genau,
Jahr.
Genau, ansteigend.
Ja.
Ansteigen, also der größte Einzelposten im Bundeshaushalt, das sind diese 12 Milliarden Aktienrente in Nasenwasser. Also das wird am Schluss so gut wie überhaupt keinen Effekt haben, sondern ist halt, wie gesagt, jetzt nochmal ein bisschen mehr schuldenfinanzierter Bundeszuschuss obendrauf. Man macht einmal den Umweg über die Kapitalanlage und sagt dann, damit wäre es eine Aktienrente, was aber halt nicht der Fall ist. So, also da wird kein Problem gelöst,
ja.
Aber das viel Schlimmere
wird an der aufgemacht.
Das viel Schlimmere an dem Rentenpaket 2 ist, dass halt durch diese Garantie des Rentenniveaus
auf 48%
ohne dafür ein vernünftiges Finanzierungskonzept oder eine Gegenfinanzierung zu haben, halt jetzt schon klar ist, dass das gar nicht anders gehen wird, als dass die Beiträge in die Rentenversicherung halt sehr, sehr deutlich werden ansteigen müssen,
ja.
Und damit halt insbesondere die Erwerbstätige und da in ganz besonderem Maße eben die junge Generation halt maßgeblich belastet wird. Und das ist halt, man muss es glaube ich so deutlich sagen, das ist ein Bruch des Generationenvertrages.
Ja.
Und das ist halt einfach auch eine Unverschämtheit der jungen Generation gegenüber dieses Rentenpaket.
Das ist es, also einseitig zu Lasten der Beitragszahler und damit zu Lasten der nachfolgenden Generation.
Es ist einseitig zu Lasten der Beitragszahler und es ist innerhalb der Gruppe der Beitragszahler insbesondere zu Lasten der jungen Generation, weil die junge Generation, also wir werden jetzt schon den Effekt haben, wenn ich einfach nur jetzt pauschal, also wir können ja drüber reden, Rentenniveau zu stabilisieren von mir aus oder von mir aus sogar zu garantieren, aber dann muss ich das halt unterlegen mit einem vernünftigen Finanzierungskonzept, was halt nicht einfach nur sein kann, naja, dann erhöhen wir halt perspektivisch mal die Beiträge. Weil ja klar ist, dass die in diesem umlagefinanzierten System, wo aus den heute gezahlten Beiträgen die heute ausgezahlten Renten finanziert werden, dass in diesem System, wenn das Missverhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentenbeziehern immer größer wird, was ja aufgrund der Demografie ganz unvermeidbar der Fall ist, also ich viel, viel mehr Rentner habe als Leute, die Beitragszahlen, dass dann natürlich die Beiträge steigen müssen, wenn ich alle Rentner dann versorgen muss, das ist ja völlig offen, das ist ja völlig offensichtlich. Und da diese Demografie ja zunimmt, wenn ab Ende dieses Jahrzehnts die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, wird eben diese zusätzliche Beitragsbelastung insbesondere auf die jetzt jüngeren Beitragszahler kommen, die halt einfach noch länger im Erwerbsleben sind und dann mit ihren Beiträgen die Rentenzahlungen der geburtenstarken Jahrgänge finanzieren müssen. Und deswegen ist es eine Belastung einmal der Beitragszahler allgemein und innerhalb der Gruppe der Beitragszahler insbesondere für die junge Generation.
Ja, um das mal in Zahlen festzuhalten, in den 60er Jahren in etwa jetzt grob pro Rentner 6 Beitragszahler, aktuell pro Rentner 1,8 Beitragszahler und Tendenz sozusagen zunehmend im Sinne von intensiver werdend, mittelfristig 1,5 Beitragszahler pro Rentner. Also wir sehen das demografische Problem an dieser Sache.
Genau so. Und deswegen muss halt ein Rentenpaket daraufhin abstellen, dass man die Rentenversicherung, einmal die gesetzliche Rentenversicherung, aber das System der Alterssicherung insgesamt vor allem demografiefest macht. Weil das ist die Herausforderung, die wir haben. Mhm. Und wenn ich das dann auf eine Art und Weise hinkriege, in der ich dann auch das Rentenniveau stabilisiert bekomme, super, finde ich, muss auch die Zielsetzung sein. Aber das muss halt die Herangehensweise sein. Nicht zu sagen, wir schreiben jetzt halt einfach mal eine Niveaugarantie des Rentenniveaus fest und alles andere ist uns egal. Und dann belasten wir halt nochmal mehr.
Ja. Deswegen gab es auch recht breite Kritik, fand es ganz interessant, angefangen bei Gewerkschaften, dann weiter zu Arbeitgeberverbänden, also quasi da in beiden Teilen, IFO-Präsident, Wirtschaftsweise, also es gibt breite Kritik an diesem Rentenpaket.
Naja, ich glaube, abgesehen von den Ampelkoalitionären hat es keiner gelobt. So wie ich es wahrgenommen habe. Aber weil du es auch nicht loben kannst, weil es halt wirklich, wirklich eine Katastrophe ist, einmal mit Blick auf Generationengerechtigkeit, aber man muss auch sagen, es ist auch eine schwere Hypothek für die Frage künftiger Bundeshaushalte und für die Frage der Tragfähigkeit der Bundesfinanzen, weil ich habe ja zwei Wege, auf denen ich sagen kann, ich finanziere dann die Mehrausgaben, die da jetzt kommen und beschlossen werden sollen. Der eine Weg ist die Beitragserhöhung. Der andere Weg, wenn ich sage, ich will die Beiträge nicht noch mehr erhöhen, die im Übrigen sowieso schon zu hoch sind, wenn ich sage, ich will die nicht noch mehr erhöhen, der zweite Weg, ich muss den Bundeszuschuss erhöhen. Mhm. Wie ich einen Bundeszuschuss erhöhen will, eben gesagt, jetzt schon der größte Ausgabentitel im Bundeshaushalt, ist etwa ein Viertel des Bundeshaushaltes, ist nur der Bundeszuschuss in die gesetzliche Rentenversicherung, um die Größenordnungen einfach nur nochmal klar zu machen. Das heißt, ich kann den, wenn ich noch im Bundeshaushalt irgendwas anderes als Renten- und Zinszahlungen machen will, kann ich diesen Bundeszuschuss nicht noch weiter ansteigen lassen. Und dann gibt es eben nur den Weg der Beitragserhöhung. Also entweder habe ich massive Beitragserhöhung oder ich mache im Bundeshaushalt ab 2030 nichts mehr anderes als Rentenzuschuss und Zinszahlungen.
Ja. Bitte korrigiere ich mich, wenn das falsch ist. Gerundet sind wir dann aktuell bei 120 Milliarden Euro für den Bundeszuschuss Rente und 40 Milliarden Euro Zinszahlung.
Ich glaube 37 waren die
gerundet.
Und bei Zins muss man, um es ganz genau zu sagen, ist es nicht nur Zins, sondern sind es insgesamt die Kapitaldienstkosten.
Okay.
Das ist jetzt nicht nur die originäre Zinszahlung, sondern es sind noch ein paar andere Sachen.
Aber es ist schon ein heftiger Betrag, von dem wir da sprechen.
Naja, und es ist Stand jetzt. Und wir haben jetzt die Situation, dass die geburtenstarken Jahrgänge noch nicht in Rente sind. Ja. Das heißt, die finanziellen Belastungen auf die Rentenversicherung momentan noch viel, viel geringer sind, als sie 2030 sein werden. Plus wir haben die Situation, dass wir einen Großteil der Tilgungsverpflichtungen, die wir haben für beispielsweise das Sondervermögen Bundeswehr, für die Corona-Schulden, für manches anderes, was noch so im Bundeshaushalt schlummert, dass aber große Punkt ist Sondervermögen und Corona-Schulden, dass diese Tilgungsverpflichtungen, die setzen ein ab dem Jahr 2027, 2028. Das heißt, da werden wir nicht bei diesen 37 Milliarden, wo wir jetzt gerade für dieses Jahr sind, landen, sondern das wird auch nochmal deutlich in die Höhe schnellen. Und deswegen ist es halt schlicht verantwortungslos zu sagen, man macht jetzt, wenn man sowieso schon eine Situation hat, die man nicht mehr finanzieren kann, beschließt man jetzt nochmal mehr Ausgaben, ohne ein Finanzierungskonzept dahinter zu haben.
Man merkt gerade hier die Stille im Raum.
Ja, es ist grob verantwortungslos. Und jetzt muss ich aber, auch dazu sagen, ich meine, diese Art Politik der Sozialsicherungssysteme und des Rentensystems zu machen, hat jetzt ehrlicherweise auch nicht erst in den letzten zwei Jahren Ampel begonnen. Sondern das ist insgesamt eine Tendenz, dass man einmal sich an dieses Thema, keiner, insbesondere das Thema Rente, keiner dran traut. Und dass man gleichzeitig im Zweifel, wenn man was gemacht hat, übrigens auch davor die unionsgeführten Bundesregierungen, wenn man was gemacht hat, man halt auch Mehrausgaben beschlossen hat. Und jetzt kann man ja über Dinge, bin ich ja ein großer Freund zu sagen, aus Gerechtigkeitsüberlegung macht man sowas wie eine Mütterrente. Das ist ein tolles Instrument und ich gönne das jedem und ich bin auch dafür, dass wir das machen. Nur, ich kann halt nicht Mehrausgaben beschließen, ohne eine Gegenfinanzierung da zu haben. Und das hat man bei der Mütterrente so gemacht, das hat man bei der Rente mit 63 so gemacht. Ja. Und wie gesagt, das kann man alles machen, aber dann mit einem Finanzierungskonzept. Und das Schlimme, was halt jetzt ist, ist, dass man nochmal mit dieser Niveaugarantie jetzt nochmal eine Mehrausgabe oben drauf haut, nochmal ohne eine Gegenfinanzierung, also das ohnehin bestehende Problem jetzt einfach nochmal verschlimmert.
Ja. Da kommen wir auf den Punkt zu sprechen, wie du es gerade gesagt hast, es ist, man kann das alles verstehen. Man kann, also das ist immer sehr sensibel in dieser Debatte, wenn man auch zum Beispiel über die Rente mit 63 spricht, dass man den, ich drücke es jetzt mal so aus, dass man den Leuten, dass man den Menschen ja nicht irgendwie einseitig aufbürden möchte, dass man eventuell über Renteneintrittsalter sprechen muss oder weiteres, weil man es irgendwie böse meint oder das ihnen nicht gönnen möchte.
Ja, sondern wir müssen doch drüber sprechen.
Das ist der Punkt, wir müssen drüber sprechen. Deswegen habe ich es so eingeführt.
Wir müssen die Debatte sinnvoll führen. Ja. Ich finde zum Beispiel, die Debatte um das Renteneintrittsalter ist völliger Quatsch, weil doch ein einheitliches Renteneintrittsalter ist doch schon völliger Quatsch.
So ist es. Weil, also jetzt mal ganz simpel gesagt, nicht alle fangen gleich früh oder gleich spät an zu arbeiten.
Zum Beispiel, nicht alle fangen gleich früh oder gleich spät an. Die Leute haben unterschiedliche Tätigkeiten. Also ich habe bislang mein Leben lang einen Bürojob gehabt und werd vermutlich mein Leben lang jetzt keine körperlich über die Maßen anstrengende Tätigkeit haben. Ja. Anders als Leute, die mit mir 2006 auf der Realschule in Herbolzheim einen Realschulabschluss gemacht haben, dann in der Ausbildung gegangen sind, als ich dann erst noch Abi gemacht habe. Zum einen hat, finde ich, auch das was mit Gerechtigkeit zu tun, dass die halt mit 16 schon angefangen haben zu arbeiten, anders als ich. Mit welcher Begründung soll ich mit dem gleichen Alter in Rente gehen dürfen wie die?
Absolut.
Das ist mal das eine. Und das zweite ist halt auch von der Art der Tätigkeit. Und deswegen müssen wir eigentlich weg von dieser Debatte Renteneintrittsalter mit 67 oder mit 63 oder mit 70 oder was weiß ich mit was für einem Alter, weil wir ja ohnehin die Situation haben, dass das durchschnittliche Renteneintrittsalter bei 64 liegt. Also wir haben ja die Situation, dass ganz viele es ja gar nicht schaffen, bis 67 zu arbeiten. Ja. Umgekehrt bei manchen, die es schaffen und die gerne noch weiterarbeiten würden, es sich schlicht steuerlich schon überhaupt nicht lohnt das dann auch zu tun. Und die dann sagen, ja gut, dann bin ich ja, wenn irgendwie nichts liegen bleibt, dann gehöre ich in Rente. Das ist ja dann der entspanntere Weg. So, und deswegen müssen wir doch eigentlich gucken, wie kriegen wir, also es wäre meine Position zu sagen, müssen wir eigentlich gucken, wie kriegen wir, und zwar losgelöst von dieser blödsinnigen Debatte 67, 66, 68, 70, 64, was weiß ich was, losgelöst von diesen Zahlen, wie kriegen wir den Renteneintritt so flexibilisiert, dass derjenige, der kann und möchte, attraktive Bedingungen hat und es sich für den lohnt, dann auch länger zu arbeiten. Und umgekehrt, derjenige, der halt wirklich auch körperlich beispielsweise nicht mehr kann, einfachere und bessere Möglichkeiten als bisher bekommt, wie wir es momentan über diese furchtbar bürokratische Erwerbsminderungsrente haben, halt eine einfachere und eine auch gerechtere Möglichkeit bekommt, dann im Zweifel halt auch früher auszusteigen. Und ich denke zum Beispiel an die ganzen Leute, die in der Pflege arbeiten. Ja. Das schafft niemand bis 67, auch jetzt schon nicht. Ja. Und deswegen sind das halt alles Fragen, wo ich glaube, ich habe verschiedene Komponenten. Ich muss gucken, diejenigen, die können und wollen, wie mache ich für die attraktiver, dass es länger geht. Ich muss gucken, wie kriege ich für diejenigen, wo es körperlich nicht mehr geht, die Möglichkeit hin, im Zweifel auch schon früher zu gehen und das gerechter hinzukriegen, als das momentan der Fall ist. Und was dann auch noch dazu kommt, ich muss gucken, wie kriege ich halt auch die Arbeitswelt, das Erwerbsleben so aufgestellt, dass es halt eben auch vielleicht weniger der Fall ist, dass die Leute halt auch körperlich kaputt sind, wenn sie halt irgendwie 65, 66 oder vielleicht noch 60 oder bei manchen auch noch deutlich früher sind.
Ja.
Also das sind, finde ich, die verschiedenen Stellschrauben, die wir haben und über die man da diskutieren muss, mit dem Ziel, dass doch natürlich, und auch das ist doch irgendwie offensichtlich, wenn wir alle immer älter werden und durchschnittlich älter werden und gleichzeitig später ins Erwerbsleben einsteigen im Schnitt.
Ja.
Und beides ist der Fall.
Ja.
Dann kann ich ja nicht sagen, es bleibt dann quasi alles so starr, wie es jetzt ist beim Renteneintritt, sondern muss das halt flexibel gestalten. Aber der Knackpunkt ist halt die Flexibilität und nicht dieses Starre mit dem Alter, bist du dann soweit oder halt auch nicht.
So ist es. Ich finde auch, das ist ja eine Rente mit 63 ist ja ganz klar ein sozialdemokratisches.
Das war ein Wahlgeschenk. Aber sorry, die Mütterrente war auch ein Wahlgeschenk.
Ja, nein, ich meine nur, du bist vorhin darauf zu sprechen gekommen, nur es widerspricht sich ja auch, wenn man das mal so nimmt, auch dem sozialdemokratischen Gedanken. Also wenn ich jetzt mal den Gedanken haben, wir auch, andere Fraktionen auch. Ich meine, ich sage es nur ganz bewusst, auch der Gerechtigkeit, so wie du es gesagt hast, mit welchem Recht kann ich darüber sprechen, dass man zum gleichen Zeitpunkt einsteigt in die Rente wie jemand, der deutlich früher begonnen hat. Es gibt halt, wie gesagt, die Leute beginnen nicht gleich früh, beginnen nicht gleich spät, haben unterschiedliche Arbeitsrealitäten, und das wird davon einfach nicht, das wird davon einfach nicht
berücksichtigt. Das berücksichtigen wir halt null in dem System. Ja, sehr stark. Und dann wird uns das alleine auch natürlich auch nicht reichen, um das System zu stabilisieren, sondern natürlich brauchen wir eine kapitalgedeckte Säule, im Idealfall in Form einer echten Aktienrente und nicht dieser Mogelpackung, die jetzt hier beschlossen wird, wo man einfach, wie gesagt, einen neuen schuldenfinanzierten Bundeszuschuss im Ergebnis schafft. Mit einer richtigen Aktienrente, mit nochmal auch steuerlichen Anreizen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, ja, wo halt eben auch noch Dinge zu tun wären und da auch noch Luft nach oben ist. Und das muss ein Gesamtpaket sein. Und so muss ein Rentenpaket am Ende aussehen. Und dann hat man immer noch nicht alle Probleme gelöst, die da sind. Aber dann hat man zumindest mal die richtige Richtung eingeschlagen. Mhm. Aber das, was jetzt halt getan wird, ist das Schlimme ist, es löst nicht nur die Probleme nicht,
es
verschlimmert die Probleme.
Ja, es verschlimmert sie. Dann haben wir den Themenkomplex, glaube ich, ganz ordentlich beleuchtet. Auch wenn jemand Fragen dazu hat, einfach schreiben. Immer gerne. Und Janik.
Vielleicht nur ein Zwischen. Ich war letzte Woche, weil diese EU-Projektwoche war, ich in vielen Schulen bei mir im Wahlkreis unterwegs und habe da mit Schülerinnen und Schülern diskutiert. Und ich war positiv überrascht, dass in den meisten Diskussionen es richtig viel um das Thema Rente ging. Mhm. Also man halt auch gemerkt hat, das ist wirklich auch ein Thema, was, und das ist gut, weil das nicht immer der Fall war, dass halt ich schon den Eindruck habe, dass Gott sei Dank auch die junge Generation da gerade so ein bisschen aufwacht. Und deswegen hoffe ich, ehrlich gesagt, dass sich da auch ein politischer Widerstand aus der jungen Generation heraus noch ein bisschen formiert, weil das halt eine krasse Politik gegen die junge Generation ist, was die Ampel da macht.
Ja. Ja. Leider. Gut. Janik, wir kommen in den Kategoriebereich. Womit wollen wir beginnen? Gab es für dich du hast gesagt, es war eine gar nicht, also im Sinne intensive Woche, im Sinne, du musstest von Termin zu Termin hetzen, aber wo war denn dein Highlight zum Beispiel?
Oh, mein Highlight war, also einmal natürlich die Wahl im Vertrauensgremium, weil das ist einfach so eine Wahl im Plenum, ist schon was Besonderes. Das war jetzt auch das erste Mal, dass ich das hatte. Hat man ja auch nicht so oft, gibt ja auch nicht so viele Dinge, die wirklich im Plenum gewählt werden. Ich hatte aber einen, was sehr schön war, ich durfte eine Ausstellung eröffnen diese Woche. Mhm. Mhm. Und zwar gibt es eine tolle Fotokünstlerin bei mir im Wahlkreis, die Claudia Thoma, die eine Bilderserie angefertigt hat, wo sie Persönlichkeiten fotografiert hat, die Bewohner des Wiedishofs in Simonswald über die letzten, ich glaube, um die 100 Jahre darstellen und deren Lebensgeschichte. Mhm. Und das zeigt halt so ein bisschen einfach auch das harte und oft auch entbehrungsreiche und auch tragische Leben der Menschen in der Landwirtschaft im Schwarzwald in den letzten, also gerade auch wenn man jetzt mal so 100 Jahre zurückgeht. Und das aber also mit den Porträts auf eine humorvolle Art und Weise. Und diese Ausstellung war bei mir im Wahlkreis und die habe ich noch gesehen und gesagt, diese Ausstellung muss nach Berlin. Mhm. Und das haben wir jetzt hinbekommen und die hängt jetzt tatsächlich hier am Paul-Löbe-Haus. Bei mir, tatsächlich auch in meinem Flur haben wir das geschafft, wo mein Büro ist. Und da hatten wir am Dienstagabend eine kleine Vernissage, wo wir die Ausstellung eröffnet haben, wo die Claudia Thoma als Fotografin und der Thomas Kaltenbach, das ist der heutige Besitzer dieses Wiedishofs, dann ein bisschen was auch zu den Bildern gesagt haben, das vorgestellt haben. Und ich habe am Dienstagabend bei dieser Vernissage-Eröffnung auch schon gesagt, dass das aus meiner Sicht halt genau die richtige Ausstellung zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, aus zwei Gründen. Zum einen, weil die Ausstellung ein bisschen deutlich macht, was man ja oft so gern daher sagt, ach ja, so die gute alte Zeit, dass die alte Zeit halt so gut im Zweifel auch gar nicht war und mal im Blick da auch das ein oder andere verklärt, also von romantischer Schwarzwald-Idylle war da wenig zu sehen vor 100 Jahren auf den Schwarzwaldhöfen. Also zum einen so dieses die gute alte Zeit, einem da immer mal ein bisschen in Erinnerung ruft, so gut war in der Vergangenheit auch vieles nicht. Und das Zweite halt jetzt auch nochmal deutlich macht, dass halt auch Landleben und landwirtschaftliches Leben halt auch hart ist. Und das glaube ich hier dem einen oder anderen, der über den Flur läuft, auch bei den aktuellen Diskussionen zur Landwirtschaftspolitik, auch nochmal vor Augen zu führen, ist auch kein Fehler. Mhm. Und deswegen diese Ausstellungseröffnung war tatsächlich was Besonderes, weil es schön ist, dass diese Ausstellung aus meinem Wahlkreis jetzt hier ist, aber eben auch mit diesem inhaltlichen Hintergrund.
Gut, gut. Ja.
Bei dir?
Gibt eigentlich zwei. Wobei, also einmal hatte eine Besuchergruppe zu Gast aus dem Wahlkreis, verschiedene Leute aus dem Wahlkreis. Es war ganz schön und am Schluss, ein bisschen hier Werbung für die Heimat machen, habe ich zwei kleine Packungen Brettener Hundle geschenkt bekommen, also die verniedlichte Form für Hunde, und das Brettener Hundle ist das Wahrzeichen der Stadt Bretten, und das sind Kekse, und die waren extrem gut und waren gerade gestern im Untersuchungsausschuss, der sehr intensiv war und länger ging als sonst. Ich versuche eigentlich hier im Bundestag so gut es geht auf Zucker und wirklich alles zu verzichten, Süßigkeiten sowieso. Aber gestern Abend, also ich bringe dann immer mal auch was für Kollegen oder Mitarbeiter mit, weil wir sitzen da ja, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft und sitzen da wirklich lange zusammen. Und deswegen haben wir uns hier zur Eigenschaft gemacht, dass wir immer mal eine Kleinigkeit auch mitbringen, irgendwie was Süßes oder Ähnliches. Ich esse davon eigentlich nie was und spende das sozusagen gerne, weil alle irgendwie zusammen durchhalten müssen. Aber gestern um circa 0 Uhr hat dann die Packung Brettener Hundle dran glauben müssen. Also ich habe auch geteilt, aber ich habe drei davon gegessen und die waren extrem gut.
Wie lange ging die Sitzung gestern
bei uns? 0.30 Uhr. Boah. Ja. Und dann gestern eine sehr spannende Befragung mit dem ehemaligen Gesandten der deutschen Botschaft, das war schon eine andere Vernehmung. Weil das war sehr intensiv. Da ging es auch um die Rolle des ehemaligen, zum Beispiel des ehemaligen Außenministers Heiko Maas, der da in der Vorbereitung oder auch gerade im Zuge der Evakuierung gar nicht gut wegkam. Und deswegen muss man sagen, war das ein Ergebnis, mit dem man arbeiten kann.
Das ist ja gut.
Wenn man nicht
wenn es sich dann noch lohnt, ja. wenn man so lange tagt.
Ja, wenn man nicht um 0.30 Uhr rausläuft und sich fragt, okay, warum saßen wir jetzt hier eigentlich so lange? Das, ja, auch nicht despektierlich gemeint gegenüber den Zeugen, sondern einfach, weil gestern ist man raus und dachte sich, okay, wir sind heute vorangekommen. Wir sind weitergekommen. Aber es war intensiv gestern, deswegen war das, also Highlight ist wirklich falsch gesagt, aber es war außergewöhnlich, finde ich schon, okay. Gestern. Und dann kommst du hier ins Büro um 0.30 Uhr, 0.40 Uhr, bist fertig, aber denkst dir, okay, hat sich gelohnt, kann man nach Hause gehen.
So. Das ist gut. Gab es einen negativen Moment bei dir?
Ja, ich denke mal, ich weiß nicht, ob wir uns da so ganz unterscheiden, aber diese Woche Taurus-Debatte, und jetzt kann man da unterschiedlicher Meinung sein, völlig legitim. Aber wenn man eine Bundestagsdebatte so führt wie Rolf Mützenich von der SPD, das ist schon bösartig. Das ist schon bösartig. Allen, die nicht der Meinung der SPD sind und nicht der Meinung Rolf Mützenichs und Olaf Scholz, Niedertracht, eigene innenpolitische Motive und weiteres vorzuwerfen, also auf schlimmste Art und Weise, die Opposition, aber auch den eigenen Koalitionspartner despektierlich zu behandeln, wirklich auf unterste Schublade, das geht gar nicht und war ein Tiefpunkt, für mich natürlich ein Tiefpunkt in der Zeit, in der ich hier bin, aber wir haben ja vorher auch die Arbeit des Bundestags verfolgt. Ich habe selten so eine fürchterliche Rede gesehen oder gehört.
Ja, ein Tiefpunkt des Parlamentarismus, glaube ich, kann man schon sagen. Also war mein Eindruck auch, und ich sage mal so, es war ja vielsagend, dass am Schluss der Fraktionsvorsitzende, oder nicht am Schluss, sondern in der Debatte der Fraktionsvorsitzende der AfD dann gesagt hat, dass der Bundeskanzler und auch Rolf Mützenich nicht die AfD an ihrer Seite haben.
Ja. Ja, und du hast
ich finde, das sind natürlich schwierige Abwägungen, das sind schwierige Debatten.
Völlig. Völlig.
Und da kann man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ich bin der Meinung, dass es richtig wäre, Taurus zu liefern, aber dass es insbesondere richtig ist, dass wir alles tun müssen, um die Ukraine in ihrem Abwehrkampf zu unterstützen. Ich bin Gott froh, dass Emmanuel Macron jetzt in Europa die Führungsrolle übernommen hat und da auch in seinem Auftritt klar ist, können wir dankbar sein für diesen französischen Präsidenten. Das ist wirklich meine feste Überzeugung, weil Macron schlicht europäisch agiert. Und das ist, finde ich, das Bemerkenswerte jetzt gerade. Wohingegen man merkt, beim deutschen Bundeskanzler ist der Fokus rein auf die innenpolitische Debatte, gerade auch mit Blick auf die Europawahl jetzt gerichtet. Und dass Macron sich eben nicht dieser Versuchung hingibt, das in Frankreich auch zu tun, sondern die klar europäische Perspektive einnimmt und auch die historische Dimension, um die es für Europa hier gerade geht, erkannt hat und danach handelt, das ist, finde ich, wirklich bemerkenswert. Und das macht so ein bisschen den Kontrast halt auch auf, finde ich, zu dem, was wir gestern hier im Plenum erlebt haben. Ich kann jedem nur empfehlen, das Interview von Emmanuel Macron vom Donnerstagabend im französischen Fernsehen, gibt es auch mit einer Simultanübersetzung, sich das einmal anzugucken, das ist bemerkenswert.
Ja. Wie du es gesagt hast, ich finde es wichtig, man spricht ja auch viel mit unterschiedlichsten Leuten auch aus dem Wahlkreis und da gibt es Sichtweisen und Sorgen und unterschiedlichste Meinungen. All das kann man in die Debatte einbringen, aber so kann man nicht
vorgehen. Ja, man muss halt einfach respektvoll miteinander umgehen, miteinander diskutieren und denn ich habe es ja hier schon mehrfach gesagt, ich bin da noch sehr dafür, dann sollen auch in der Debatte mal die Fetzen fliegen, aber halt bitte immer auf der sachlichen Ebene und da gibt es genug, was man sachlich diskutieren kann. Also deswegen fand es auch, war ein absoluter Tiefpunkt.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich glaube, wir sind am Ende.
Wir sind am Ende.
Aber nur mit der Folge, nicht geistig, körperlich oder weiteres.
Ja, Montag geht es ja weiter.
Vielleicht kriegen wir nächste Woche spontan einen Gast.
Mit Bundestag, das können wir auch mal gucken. Ja. Genau, ich bin nächste Woche, Anfang der Woche erstmal noch in Paris.
Einkaufen?
Schön wär's. Nee, deutsch-französische Gespräche tatsächlich. Auch das war diese Woche noch schön, als ganz kurze Schlussbemerkung, das Weimarer Dreieck. Also zusammenwirken Frankreich, Polen und Deutschland, jetzt auch mit der neuen polnischen Regierung, startet gerade und da gibt es jetzt auch heute ein Treffen von Macron, Scholz und Tusk hier in Berlin, wo ich sehr gespannt bin, auch auf die, was dabei rauskommen wird und ob vielleicht Macron und Tusk Scholz ein bisschen überzeugen können.
Das heißt, gerade mit der neuen polnischen Regierung kann man da auch wirklich recht hoffnungsvoll.
Genau, und was aber das Gute ist, wir gehen das jetzt auch im parlamentarischen Raum an und hatten deswegen diese Woche auch ein Treffen der deutsch-französischen und der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe mit den beiden Botschaftern zusammen und ich glaube, da kann wirklich was Gutes entstehen und da geht es eben unmittelbar weiter mit diesen Gesprächen am Montag in Paris, deswegen bin ich am Montag noch in Paris und dann danach von Paris geht es dann direkt nach Berlin zur Sitzungswoche des Bundestages wieder.
Gut, sehr schön. Dann, ich bedanke mich für deine Zeit.
Ja, ich sage danke dir für Tee und Gastfreundschaft, wie jedes Mal, wenn wir hier bei dir aufnehmen.
Immer gerne und wir hören uns alle nächste Woche.
Bis nächste Woche, ein schönes Wochenende.